ich weiß schon, ihr wollt die Predigt nicht hören, deswegen die ganzen Lieder.
Wir haben uns nur gegenseitig ermutigt und gestärkt für das, was jetzt
so kommt. Kann man es auch auslegen. Ja, ich durfte ja letztes Mal mit euch 1. Mose 12 bis 17 haben, also unseren Glaubensvater Abraham, wo wir in seinen Fußstapfen wandeln sollen. Und wir haben uns angeschaut, was bedeutet das, dass er unser Glaubensvater ist und dass wir in seinen Fußstapfen wandeln sollen. Wir haben schnell gemerkt, oho, also dieser Maßstab ist gewaltig. Abraham war nicht nur gerecht, er war auch bereit, seinen Sohn zu opfern. Das Liebste, was er hatte. Dann hat es nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ne? Laufen in seinen Fußstapfen. Sind auch wir bereit, das Liebste für den Herrn zu opfern. Ne? Heute soll es weitergehen um zwei Kapitel. Es geht heute um das große Thema Sodom und Gomorra. 1. Mose 18 bis 19. Wir werden diese zwei Kapitel jetzt nicht lesen, aber wir könnten die vielleicht einfach mal kurz zusammenfassen für uns. Was ist denn da passiert? 1. Mose 18, 19. Ein paar Gedankengänge. Die Bibelschüler vielleicht?
Also, Lot hat sich ja von Abraham getrennt, ist ja nach Sodom gegangen.
Genau.
Und es war eine sehr gottlose Stadt. Und man hat ja Gott beschlossen, also die Stadt auch zu vernichten. Es kamen ja noch zwei Engel in die Stadt, die Lot ja aufgefordert haben, seiner Familie auch rauszugehen. Ja, und bei der Flucht halt sich auch nicht umzuschauen, was er dann die Frau von Lot losgemacht hat.
Mhm.
Ja, das ist doch ein Boden.
Genau. Ein paar Punkte würde ich noch zur Ergänzung bringen. Gott zeigt sich Abraham. Da kommen ja diese drei Männer. Und Abraham wäscht ihnen die Füße und gibt ihnen Essen. Steht geschrieben, Jahwe kam. Oder nach der Septuaginta, da steht, Gott kam. Gott kam zu Abraham. Und als Gott diese drei Männer gesehen hat, fiel er nieder. Abraham, genau, danke. Danach geht es ja interessanterweise um Sarah, die er gelacht hat. Das fand der Gott überhaupt nicht lustig, diesen kleinen Dialog. Darauf folgt das große Bittgebet von Abraham, wo er handelt, von 50 auf 10 runter, dass es doch wenigstens ein paar Gerechte gibt, dass Gott diese Stadt doch verschont. Ne? Und später lesen wir noch im Schluss von Kapitel 19 die Töchter von Lot. Die waren ja die Stammmütter von Moab und Ammoniter. Ne? Deswegen, also diese Kapitel, die haben wirklich es in sich. Und ich möchte da auf ein paar Gedanken eingehen. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal damit an, dass es mich total in Staunen versetzt, was in diesen Kapiteln geschrieben steht. Also ich finde diese Geheimnisse da genial. Also das ist halt wirklich, als ich das mal durchgestudiert habe, habe ich gedacht, ich muss darüber mal eine Predigt halten. Ne? Deswegen mache ich das jetzt. Ich werde jetzt nicht auf alle Punkte eingehen, aber einfach, wenn ihr das mal liest, selber für euch, dass ihr da mal erkennt, okay, was ist denn da alles drin? Ne? Erstmal die Frage natürlich, 1. Mose 18, 1 bis 2. Und der Herr erschien ihm bei dem Terebiten Mamres, während er am Eingang seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und er erhob seine Augen und schaute, und siehe, da standen drei Männer ihm gegenüber. Und als er sie sah, eilte er ihnen entgegen vom Eingang seines Zeltes, beugte sich zur Erde nieder und sprach, mein Herr, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so geh doch nicht vorüber an deinem Knecht. Warum zeigt sich Gott in Männergestalt? Einer von denen, mindestens, da sagen viele Ausleger, war ja der Herr. Da standen drei Männer. Also ein Mann ist ein Mensch, oder? Das fand ich irgendwie seltsam. Des Weiteren finde ich so interessant, wenn wir da mal weiterschauen, es gibt so zwei Variationen, wie man diese zwei anderen Engeln, wie man sie auslegt. Die einen sagen, es sind wirkliche Engel. Und es gibt Leute wie mich, die sagen, das ist die Trinität. Warum? In euren Übersetzungen steht ja Engel, ne? Wenn ihr das mal liest. Und Engel hat im Hebräischen eigentlich die Bedeutung auch von Gesandter, Malach. Kann man mit Engel übersetzen oder Gesandt. Wen haben wir denn im Neuen Testament, der gesandt wurde, um die Welt zu retten? Jesus. Heiliger Geist wird auch gesandt. Das Interessante ist bei den zwei Männern, ich will einfach mal ein paar Verse mit euch lesen. Wir haben jetzt gerade die ersten zwei Verse gelesen. Drei Männer erscheinen ihm, er beugt sich nieder, spricht aber einen an, in Singular. Dann lesen wir zusammen Kapitel 18, 21 bis 22. Da heißt es, Gott spricht, darum will ich hinabsteigen und sehen, ob sie es wirklich ganz nach dem Geschrei über sie und sehen, ob es wirklich ganz nach dem Geschrei über sie getrieben haben, das vor mich gekommen ist, oder ob nicht, ich will es wissen. Und die Männer wandten ihr Angesicht von dort und gingen nach Sodom, aber Abraham blieb noch stehen vor dem Herrn. Interessant, ne? Gott sagt, ich will ja hingehen und sehen, aber es werden die zwei gehen. Seltsam, oder? Gott sagt, ich will sehen, aber die zwei gehen. Lesen wir mal Kapitel 19, 21 bis 22, da heißt es, da sprach er zu ihm, und das ist ja einer der Gesandten. Siehe, ich habe dich auch in dieser Sache erhört, dass ich die Stadt nicht zerstöre, von der du geredet hast. Eile, rette dich dorthin, denn ich kann nichts tun, bis du hinabgekommen bist. Daher wird die Stadt Zoar genannt. Also Lot bittet diesen Gesandten, lass mich doch in diese kleine Stadt da gehen. Und der Gesandte sagt, ich habe dich erhört. Nicht Gott hat dich erhört, ich. Und was ich persönlich am heftigsten finde, Vers 24, Kapitel 19, 24, da heißt es, da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen auf Sodom und Gomorra vom Herrn vom Himmel herab. Also der Herr ließ vom Herrn Feuer fallen. Im Hebräischen steht hier Jahwe. Ja, also Jahwe ließ von Jahwe Feuer vom Himmel regnen. Es gibt zwei Jahwes. Das ist seltsam, oder? Also versteht, ne? Bitte, man kann das natürlich auch als Engel sehen, diese zwei Gesandten. Ich habe gar kein Problem. Ich fand es so interessant, als ich die alten Kirchenväter gelesen habe. Die haben auch schon gesagt, nee, es gab da auch verschiedene Meinungen, aber auch, das ist Gott. Diese drei Männer sind die Trinität. Und Gott zeigt sich ihnen. Und wenn wir ein paar Stellen da betrachten, merken wir schnell, Moment mal, das würde sogar sehr gut passen. Vor allem diese Stelle fand ich so interessant. Jahwe ließ von Jahwe Feuer vom Himmel fallen. Einfach das Interesse mal erwecken. Ne? Lest es mal durch, studiert mal diese Kapitel. Ist genial. Ja, auch das Lachen von Sarah finde ich genial. Also müsst ihr euch vorstellen, Sarah steht ein bisschen weiter hinten, hat schon alles gekocht. Und Abraham ist still, er sagt nichts. Okay? Gott sagt, ich werde nächstes Jahr kommen, die Verheißung erfüllen und du sollst, Sarah wird schwanger werden. Und Abraham sagt, kein Mucks. Wie viele Jahre habe ich jetzt schon gewartet? Nichts. Er steht da, hat Füße gewaschen, hat das Essen gebracht und stand einfach. Aber seine Frau... Die stand ein bisschen weiter weg und hat halt gelacht. Und der Herr sagt, warum lacht Sarah? Ist dem Herrn was unmöglich? Und was sagt die Sarah? Ich habe nicht gelacht. Schon blöd, den Allwissenden belügen zu müssen, oder? Das hilft nicht. Und Gott sagt, du hast gelacht. Also, warum dieser Dialog? Das erinnert mich so an Thomas, ne? So, Jesus ist auferstanden. Die Jünger sagen ihm, der Herr ist wirklich auferstanden. Wenn nicht das passiert und ich das sehe und meine Finger in seine Wunde, ich werde es nicht glauben. Und wisst ihr, was war? Der Herr Jesus war da nicht im Raum, oder? Aber Gott hat das gehört. Gott hat das gehört und hat, als er sich ihm gezeigt hat, nimm deine Finger, leg sie in die Wunde. Liebe Geschwister, Gott hört uns. Er hört alles. Und er geht auch darauf ein. Und wir sollten vorsichtig sein, was wir sagen, auch im Stillen. Wenn eine Sarah, die ist eigentlich eine Glaubensheldin, ja, in diesem Fall, sie hat Gott nicht die Ehre gegeben. Sie hatte das einfach, ach komm, wird eh nicht. Der ist 100 Jahre alt, ich bin auch so alt, das wird nicht sein. Und lachte sich eins ins Fäustchen. Und Gott sagt, das ist nicht lustig. Das, was ich gesagt habe, das wird geschehen. Also, ihr merkt, ne? Ich, super. Ne? Wir fangen gleich an bei 1. Mose 18. Und zwar Abrahams Fürbitte für Sodom steht bei mir in der Überschrift ab Vers 16. Ich möchte das kurz zusammenfassen, dass Gott dem Abraham das zeigen will. Es heißt ja ab Vers 16, da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom und Abraham ging mit ihnen, um sie zu begleiten. Da sprach er, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Also Abraham geht mit ihnen mit und Gott muss doch einem Abraham nichts sagen, oder? Kann einfach die Stadt vernichten, nicht wahr? Und Gott sagt, sollte ich meinem Knecht, der mir so treu ist, nicht sagen, was ich vorhabe? Und jetzt kommt ja das Interessante. Das, was Gott vorhat, ist ja nicht gerade, ist ja nicht gerade positiv, oder? Also, ist heftig. Zwei Städte einfach, boom. Und die umliegenden Städte, das steht in weiteren Kapitel, also diese Gegend wurde einfach vernichtet. Wisst ihr, Gott hat auch uns gesagt, was passiert, oder? Was passiert am Ende? Kommt da auch Feuer? Aber wie? Und zwar nicht nur auf ein paar Städte, sondern alles wird zergehen in Flammen, auch die Elemente. Also Gott hat, wie bei Abraham, auch zu uns gesagt, was geschehen wird. Und jetzt kommt das Interessante, wie hat Abraham darauf reagiert und wie reagieren wir heute darauf? Wer war denn Lot für Abraham? Der Neffe. Die nennen sich zwar auch Brüder, aber eigentlich Neffe. War damals so, denke ich mal, gängiger Sprachgebrauch. Das Interessante ist, Abraham wusste das. Abraham wusste, oh oh, wenn Gott jetzt dahin geht und er vernichtet diese Städte, mein Neffe ist weg. Das Interessante ist, dass Abraham nicht sagt, wir haben da aber einen Gerechten. Oder da ist ja mein Neffe, bitte rette ihn. Was hat Abraham gemacht? Herr, ich bin Staub vor dir. Ich bin es nicht würdig, vor dir zu treten und mich niederzuwerfen. Aber wenn es da 50 Gerechte gibt, solltest du sie nicht verschonen, allein unter 50 willen, du bist doch nicht ungerecht, dass du die 50 mit den Gottlosen verdippst, würdest du das nicht tun? Und Gott sagt, um der 50 willen werde ich diese Stadt verschonen. Und wir kennen das ja, ne, denke ich auch bei der Kinderstunde, dann da gibt es so eine Art Handlung, ne, und Abraham geht immer tiefer, tiefer, tiefer. Und Gott sagt, ja, in Ordnung. Ich fand es so interessant beim Lesen, er hat Lot nicht mal erwähnt. Er hat einfach Gerechte gesehen. Gibt es da Gerechte? Die Gerechten dürfen nicht mit den Gottlosen sterben. Herr, du bist doch gerecht, du machst das nicht. Schaut mal, wenn wir uns bekehrt haben, was ist sofort bei uns das größte Anliegen? Die Verwandten. Die müssen noch kommen. Herr, rette sie. Oder? Bitte nicht falsch verstehen. Ich bete jeden Tag für meine Familie, jeden Abend, dass ich zu Jesus komme. Ja? Die Frage ist aber, wie sehr leiden und beten wir auch für die, die wir gar nicht kennen? So viel an Gedanken, die ich sag jetzt mal, hatte für meine Eltern nachts, wo ich nicht schlafen konnte, der Nachbar, das, ich habe überhaupt nicht an ihn gedacht. Ich fand es zwar schön, ja, der soll gerettet werden, aber hey, der ganze Fokus soll lieber darauf liegen, Papa und Mama. Ja? Beim Beispiel von Abraham lernen wir eins. Natürlich würde Abraham wollen, dass sein Neffe gerettet wird, gar keine Frage. Abraham hat ihn selbst gerettet. Okay? 1. Mose 14. Er ist selbst hin, als Melchisedek kam und hat ihn gerettet. Aber Abraham hat gesagt, wenn es da Gerechte gibt, wenn es da Gläubige gibt, die nichts getan haben, Herr, bitte verschone. Abraham dachte überhaupt nicht im Ansehen der Person. Er hat einfach nur die Gerechten gehabt im Kopf und hat genau das gesagt. Er wollte nicht, dass die Ungerechten und die Gerechten in einen Topf geschmissen werden. Jetzt frage ich mich und ich frage euch, wenn wir beten, wieso beten wir für die, die uns gar nicht so nahestehen? Handeln wir auch mit Gott? Herr, wenn du meinem Vater nachgehst, bitte vergiss auch nicht den da hinten. Und auch den, was ist, wenn der wirklich Gott sucht? Bitte kümmere dich darum, um den Bekanntenkreis von uns allen, dass sie doch alle gerettet werden. Dass sie alle zur Wahrheit kommen. Bei Abraham ging es nicht einfach nur um seine Familie. Es ging um das Gericht, um die Gerechtigkeit. Eine Frage an dich. Jeder von uns hat einen Vater und eine Mutter. Stell dir mal vor, du wärst nicht in dieser Familie geboren, sondern in einer anderen. Würdest du genauso ein Herzensverlangen haben für Vater und Mutter, wo du doch gar nicht da geboren bist? Eigentlich nicht. Das sind ja meine Eltern. Das ist meine Familie. Und die muss ganz besonders bewahrt werden. Schaut mal, die Bibel lehrt uns, Gott hat kein Ansehen der Person. Gott will auch, dass die Kinder gerettet werden und Frau und, wie gesagt, meine Eltern bete ich jeden Tag. Aber das, was ich an Abraham gelernt habe, ist, er sieht einfach das Gericht und er hat kein Ansehen der Person. Abraham ging es um alle Gerechten. Es sollen so viel wie möglich gerettet werden und von mir aus soll auch diese Stadt verschont werden, damit sie auch noch Raum zur Buße haben. Hauptsache, dass die Gerechten nicht so leiden wie die Ungerechten. Wenn wir beten, lass uns wirklich alle in unserem Umkreis für sie leiden und beten. Und schauen, dass wir Gott an den Ohren liegen, wie ein Abraham, der sagt, nicht nur für Papa und Mama, nicht nur für Georgis Schwester, sondern wirklich für alle um uns herum. Denn Gott hat sein Leben für alle gegeben. Und sie sollten auch alle von der Wahrheit hören und genauso wie ein Lot rausgerettet werden aus diesem Feuer. Dass sie auch nicht nach hinten schauen wie die Frau und somit gerettet werden. Lasst uns für alle beten. Ich fand es so interessant, wenn man darauf achtet, einfach die Frage. Gott wusste doch, dass Abraham anfängt zu handeln, oder? Also, Gott weiß alles. Bevor wir überhaupt einen Gedanken äußern oder ein Wort raus sagen, Gott weiß das schon. Und oft stellt man sich doch die Frage, und ich habe mir sie auch aufgestellt, warum beten wir überhaupt? Warum sagt Gott nicht einfach Abraham, hör mal zu, wir sparen uns ein bisschen Zeit, hör auf von 50 auf 45, von 45 auf 40. Wenn es 10 Gerechte gibt, verschone ich, es gibt aber keine, Lot ist der Einzige mit seiner Familie, die bewahre ich sonst alle weg. Gott geht darauf ein, oder? Er geht komplett darauf ein. Und ich finde es so interessant, wie Abraham sich niederwirft und sagt, ich bin so staub, lass mir noch einmal sagen, bitte zürne deinem Knecht nicht. Und Gott zürnt nicht, Gott geht darauf ein. Es ist für mich die Frage, was hat Gebet oder das Bitten vor Gott für eine Macht? Was bedeutet das? Oft ist es so, wir beten einfach, weil es Christen machen, oder? Wenn du Christ bist, betest du. Wenn du nicht betest, ist er wiedergeboren, oder? Als Christ betet man, das ist wie der Fisch, der im Wasser rumschwimmt und der Vogel, der fliegt. Das geht gar nicht ohne. Das Interessante ist aber, wenn man da fragt, ja, warum machen wir das? Vor allem bei jemandem, der sowieso alles weiß. Dann ist irgendwie, naja, warum eigentlich? Und warum sagt die Bibel, seid andauernd im Gebet? Ja? Sogar im Fasten. Gebet und Fasten ist ja oft in der Bibel im Alten und im Neuen Testament als Kombination da. Warum sollten wir das tun? Ich will dieses Beispiel aufgreifen, um einen gewissen Sachverhalt zu erklären, wie wichtig dieses Gebet ist, am Beispiel vom Abraham. Es gibt einen gewissen theologischen Begriff, der nennt sich offener Theismus. Schon mal gehört? Ist nicht schlimm, braucht keiner. Aber einfach, dass ihr versteht, dass diese Richtung lehrt. Sie lehren, naja, die Bibel zeigt uns in so vielen Stellen, dass Gott sich was sagen lässt. Dass er sogar Dinge, die er beschlossen hat, um der Menschen willen, dann doch nicht tut. Und dann kamen die Leute auf die Idee, ja, vielleicht weiß Gott doch nicht alles, weil er dann doch was ändert. Oder er verbirgt es mit Absicht. Er hat mit Absicht gesagt, Abraham, du sollst jetzt beten, ich weiß aber nicht, was da kommt. Ja? Und man versucht es so ein bisschen darzustellen, wie Gott ist zwar allwissend, aber in gewissen Punkten nicht, darum sollen wir beten. Ja, ich bin kein Freund davon. Ich bin ein Freund vom gemäßigten offenen Theismus. Und zwar, ich will es mal so ausdrücken. Gott ist kein Mensch, oder? Wir sollten den, der kein Mensch ist, in ein menschlich denkendes System stecken. Wenn ich Gott wäre, wenn ich alles wissen würde, wieso soll ich die Gebete, wieso brauche ich sie? Du denkst gerade wie ein Mensch. Gott ist aber kein Mensch. Wenn Gott auf der einen Seite der Erde zürnt, auf der anderen Seite sich freut auf Neugeborenes, das könnten wir gar nicht. Wenn ich sauer bin oder wenn ich gereizt bin, hungrig, müde, Leute, egal wer da kommt, ich bin einfach gereizt und ich muss daran kämpfen, das nicht rauszulassen. Aber Gott, das sind Milliarden von Leben, er ist bei allen. Bei den einen ist er wütend, bei einem ist er traurig, bei einem ist er fröhlich. Wenn ich mir das nur vorstelle, explodiert mein Computer hier oben. Das können wir gar nicht. Warum? Weil Gott kein Mensch ist. Aber bei Gott ist das Interessante, wenn wir beten, wie ein Abraham, Gott geht auf den Menschen ein. Er geht darauf ein und sagt, schau mal, ich wollte das eigentlich tun. Aber weil du jetzt dafür betest, ich verschone. Es gibt einige Beispiele, die möchte ich mal erwähnen. Hiskia, der König, müsste ja sterben, oder? Gott hat gesagt, Jesaja, geh hin. Sag ihm, er soll sein Haus bestellen, er soll sterben. Boom. Was hat Hiskia gemacht? Hat geweint. Oder? Was hat Gott dann zu Jesaja gesagt? Hast du seine Tränen gesehen? Geh zurück. Sag ihm, ich schenke ihm nochmal 15 Jahre. Es kommt die goldene Frage, ne? Ja, wusste Gott denn nicht, dass er weint? Wir denken menschlich. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Denken wir an Ahab. Elia kommt zu Ahab und sagt, so, weil du das und das getan hast, das Gericht soll kommen, so und so. Und was hat Ahab getan? Sein Kleid zerrissen, sich gedemütigt. Und Gott sagt zu Elia, hast du gesehen, wie er sich gedemütigt hat? Geh hin, sag ihm, das soll nicht zu seiner Lebzeit geschehen. Schlagen wir mal auf, Jeremia 26,3. Wir lesen kontexthalber von Vers 2. Jeremia 26, 2 bis 3. So spricht der Herr. Stell dich auf im Vorhof des Hauses des Herrn und rede zu allen Städten Judas, die kommen, um anzubeten im Hause des Herrn. Alle Worte, die ich dir befohlen habe, ihnen zu sagen, nimm kein Wort davon weg. Vielleicht werden sie hören und umkehren. Vielleicht, ne? Vielleicht auch nicht. Weiß Gott es nicht, dass die nicht umkehren? Jeremia 36,3. Wir gehen einfach nur jetzt ein paar Stellen durch. Das würde viel zu lang gehen, mal alles da durchzugehen. Jeremia 36,3 auch. Vielleicht werden die vom Haus Juda auf das Unheil hören, das ich ihnen anzutun gedenke, und umkehren, jeder von seinem bösen Weg, sodass ich ihnen ihre Missetaten und ihre Sünden vergeben kann. Vielleicht. Interessant, oder? Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist es nicht irgendwie so Sprachmittel, dass Gott das schon weiß und es ist sicher und dass diese Dinge einfach nur gebraucht werden? Schlagen wir auf Matthäus 24. Da geht es ja um die Trübsalzeit, was wir dann tun sollen und um was wir da bitten sollen. Ne, das geht ja da um den Kontext, die Endzeit. Das ist ja die Endzeitrede. Und da heißt es in Vers 20, bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter noch am Sabbat geschieht. Entschuldigung mal, aber so ein krasser, ich sage es mal, Beschluss wie die Trübsalzeit, wann das stattfindet, das ist doch festgesetzt vor Ewigkeit, oder nicht? Und Jesus sagt, bittet darum, dass das, was da geschieht, nicht im Winter noch am Sabbat geschieht. Also, dass die Zeit günstig ist, wenn das geschieht. Ist das nicht schon längst festgelegt? Und jetzt wird es noch skurriloser. Vers 22. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Also waren sie mal länger. Hä? Wer hat die Tage verkürzt? Wer hat die Macht, Dinge zu verlängern und zu verkürzen? Gott, der Herr, alleine. Und Jesus sagt, diese Tage wurden verkürzt um der Auserwählten willen. Hat denn Gott einmal geplant, dass sie länger sind? Und Jesus sagt, bittet darum, dass wenn das geschieht, es nicht so schlimm für euch wird. Ich möchte eine Begebenheit erzählen, die habe ich vor einigen Jahren mitbekommen. Leider finde ich dieses Video nicht mehr, aber vielleicht können die Brüder auch mal ein bisschen suchen, das fand ich genial. Es ging um einen jungen Mann, er ist in einer gläubigen Familie groß geworden. Vater war Pastor und die Mutter diente auch in der Gemeinde. Jetzt ist es aber so, dass dieser junge Mann sich nicht bekehren wollte. Er war, glaube ich, 19 oder 20, einfach ein junger Kerl, und wollte partout sich nicht für Jesus Christus entscheiden. Eines Tages saß er in seinem Zimmer und ist umgekippt. Man hat ihn ins Krankenhaus gebracht und man hat festgestellt, okay, er hat da so eine Entzündung am Kopf. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Einige, vielleicht Waldemar kann das sogar besser erklären. Und die Ärzte mussten halt seinen Schädel aufmachen und diese Entzündung musste abheilen. Und das über 6 Tage. 6 oder 5. Und die Ärzte haben gesagt, in dieser Zeit sein Gehirn, das darf keine Belastung bekommen. Also er dürfte keine Grippe kriegen, keinen Schnupfen oder sonst irgendetwas, weil er lag im Koma. Wenn er irgendwas kriegen sollte, sein Gehirn, es wird es nicht aushalten. Eigentlich ist der Junge tot. Weil im Krankenhaus nicht irgendwie was zu bekommen, ist ja eigentlich, naja. Jetzt ist es so, am nächsten Tag, als diese Schädeldecke schon auf war, hat der junge Mann 40 Grad Fieber bekommen. Ist nicht gestorben. 2 Tage später hat er Magen-Darm bekommen. Ist nicht gestorben. Und am 4. oder 5. Tag, ich weiß nicht mehr genau, was das war, da haben die Ärzte einfach gesagt, er müsste mausetot sein. Wieso lebt er? Die konnten es einfach nicht fassen. Das war bei uns hier in Deutschland. Und dieser junge Mann hat dieses Zeugnis halt erklärt und hat gesagt, mein Papa und meine Mama, die haben gebetet und gefastet, diese ganze Woche lang. Die haben nichts anderes getan, als gebetet und gefastet, damit ich überlebe. Denn sie wussten, wenn ich sterbe, ich bin auf ewig in der Hölle. Und sie haben wie die Besessenen gebetet und gefastet. Ich fand es so interessant, dass er in diesem Video, ich glaube, das Video hieß auch Gebet und Fasten, er hat jedes Mal erwähnt, Leute, das, was mich gerettet hat, war, dass meine Eltern gebetet und gefastet, die haben Gott an den Ohren gelegen, dass er mich bewahrt. Nach dieser Woche konnten sie die Entzündung sehen, sie ist weg, haben ihn zugemacht und er ist aufgewacht. Und die Leute in der Gemeinde haben ihm erzählt, was seine Eltern für ihn getan haben. Und aufgrund von dem, was seine Eltern getan haben, hat er sich bekehrt und hat dieses Zeugnis gegeben. Und am Schluss vom Video fand ich halt genial, wo er wieder gesagt hat, Leute, wenn irgendetwas passiert in eurem Leben, denkt nicht, dass Gebete einfach nur an die Decke gehen und nicht weiter. Gott sieht, hört und er sieht die Qual, die derjenige da hat, weil er betet und fastet für diesen Menschen. Und diese Eltern, ich fand es so genial, die hatten diesen Glauben, dass wenn er sterben sollte, wir können beten und fasten und Gott, er kann hören. Er kann erhören, dass er doch nicht verloren geht. Finde ich persönlich genial. Das geht nämlich genau darum, was es mir heute geht, gerade im Thema Abraham. Wenn da schwierige Situationen sind, wenn es um Leben und Tod geht, das war ja bei Sodom und Gomorra, es ging um Leben und Tod. Abraham wusste, ich werde mich jetzt niederschmeißen und ich werde beten und ich werde bitten und ich weiß, dass der Herr gnädig ist. Ich weiß, dass Gott hört. Es ist nicht so, dass er immer erhört. Aber er weiß, dass er hört. David, was hat er getan, als sein Sohn im Sterben lag? Er hat gefastet, gebetet. Gott hat das nicht erhört. Es gibt keine Garantie, dass dann Gebete erhört werden. Aber die Bibel sagt uns, Wenn solche Dinge passieren, dann bete und faste. Denn Gott sieht, Gott hört und du bist vor seinem Thron. Überhaupt, schlagen wir mal auf 2. Timotheus 2. Da geht es ja um den Knecht des Herrn, wie er sich zu verhalten hat. 2. Timotheus 2, Vers 24. Das sollten wir alle bei uns zu Hause auf dem, weiß nicht, Türrahmen schreiben. Da heißt es, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten. Er sei milde gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig mit Tragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen. Und jetzt kommt's. Ob ihn Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit? Paulus sagt, verhalte dich so und so. Bete auch für diese Leute, versuch sie zu erreichen. Ob Gott dir nicht doch noch die Buße gibt. Das größte Beispiel dafür, überhaupt, was Gebet alles bewirken kann, ist Jesus selber. Was hat der Mann gebetet, als er im Garten Gethsemane war? Was war sein Gebet? Vater, sehr gut, dir sind alle Dinge möglich. Wenn du es willst, lass diesen Kelch vorübergehen. Dir sind alle Dinge möglich. Ich behaupte mal jetzt etwas. Ich glaube, derjenige, der den Vater am besten kennt, ist doch der Sohn, oder? Und der Sohn geht in der Nacht, als er verraten wurde, auf die Knie und sagt, dir sind alle Dinge möglich. Gott hat es nicht erhört. Aber Jesus hat uns ein Beispiel hinterlassen, was geschehen kann, wenn man betet mit der Gewissheit, bei Gott sind alle Dinge möglich. Es gibt Dinge in der Bibel, die sind fest beschlossen. Genau wie die Kreuzigung Christi, daran gab es nichts zu rütteln. Aber das Interessante ist, wenn wir das Alte und Neue Testament sehen, dass Gott auf den Menschen eingeht und sagt, ich habe seine Tränen gesehen. Ich habe sein Leid gesehen. Ich höre doch sein Rufen. Ich sehe, wie er sich quält, wo er fastet und betet. Ich will ihn verschonen. Ich wende es doch ab. Das ist das, was Abraham getan hat und auch was wir lernen müssen. Wenn wir beten, liebe Geschwister, lass uns nicht beten, weil Christen nun mal beten. Okay? Lass uns auch nicht fasten, weil man einfach fastet. Das hat eine tiefe geistige Bedeutung. Wenn wir verstehen, wir beten zu einem lebendigen Gott, der Gebete erhört, der Fasten sieht, der auch gesagt hat, das soll jetzt geschehen, holt dein Haus. Und wir wirklich, es geht um Leben und Tod oder um andere wichtige Sachen. Da kann Gott, nicht dass es muss, aber da kann Gott sagen, ich habe sein Leid gesehen, ich will es abwenden. Liebe Geschwister, wenn wir beten, darum finde ich das so gut, dass unsere Ältesten es immer so sagen, dass wir eine betende Gemeinde werden sollen. Lass uns wie ein Abraham auf die Knie gehen und beten für diese Anliegen, ob Gott nicht noch Buße schenkt hier im Norden für diese Stadt. Ob die Krankheit, die bei uns ist, die Geschwister, die erkältet sind, die große Schmerzen erleiden, lass uns doch für sie fasten. Lass uns für sie wirklich intensiv beten, ob Gott nicht da Gnade schenkt. Das ist doch ein wahrer Glaube, oder? Zu wissen, bei Gott sind alle Dinge möglich, aber je nachdem, was er beschlossen hat, sein Wille soll immer über unseren stehen. Da ist Abraham mir persönlich ein Vorbild, dass der Mann wusste, Gott hört und ich werde vor seinen Thron treten. Gott hört. Wir gehen mal weiter zu Lot. Bei Lot ist ja das Interessante, da kamen ja die Gesandten zu ihm und er hat sie auch eingeladen. Also sehr gastfreundlich, ne? Sowohl Abraham als auch Lot, und hat gesagt, komm, kehrt bei mir ein und. Dann kommen ja diese Leute und wollen ja etwas Negatives ja machen. So. Und daraufhin sagen dann die Gesandten, in Vers 13, denn wir werden diesen Ort verderben, weil das Geschrei über sie groß geworden ist vor dem Herrn und der Herr hat uns gesandt, den Ort zu verderben. Also sie haben ihn gewarnt, haben gesagt, das wird jetzt passieren. Was hat Lot darauf getan? Vers 14. Da ging Lot hinaus und redete mit seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter nehmen sollten, und sprach: Macht euch auf, geht hinaus aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Aber er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der scherzt. Also Lot hört diese Botschaft, es kommt das Gericht, er geht hin zu denen, die seine Töchter heiraten wollen, wenigstens die noch, und die lachen ihn aus. Ist es dir auch mal passiert? Du erzählst von Jesus und man lacht. Ein Freund von mir hat gesagt, er hat von Jesus erzählt, einer hat ihn mit dem Messer bedroht. Oft ist es ja bei uns so, wenn wir von Jesus erzählen oder wir die Leute erreichen wollen mit Jesus, wir denken doch oft, das hat jetzt einen positiven Punkt, oder? Wir denken gar nicht daran im Hinterkopf, ja, was passiert denn, wenn sie es nicht wollen? Wir sind enttäuscht. Ich auch. Versteht mich nicht falsch, ich genauso. Bei den Evangelisationen, die wir gestartet haben, von Tür zu Tür, fand es schade, dass da kaum einer überhaupt Interesse an Gott hatte. Nur, man sollte weitermachen. Die Leute haben zum Teil gelacht, haben zum Teil ein bisschen geschimpft, haben gleich die Tür ganz zugeknallt. Also je nachdem, egal was. Was sollten wir tun? Sollten wir daraufhin resignieren? Oder doch den Leuten weitererzählen? Die Bibel sagt in 2. Petrus 2, dass Lot, als er in Sodom war, seine gerechte Seele litt unter diesen Umständen, unter die Sünden, die er da erleben musste. Ich bin davon überzeugt, dass Lot einige Male etwas gesagt hat und diese Botschaft gebracht hat, das ist nicht richtig vor Gott. Ich bin davon überzeugt. Aber jetzt am Ende noch ist er wenigstens noch zu denen hin, zu denen, die seine Verwandten werden sollen, und sagt: Jetzt hört doch einfach, es ist ernst, die Lage. Sie lachen einfach. Die Leute werden auch über uns lachen. Wie viel hat Noah gepredigt und wie viele wurden gerettet? Wie viel hat Lot wahrscheinlich getan und Abraham handelt runter, so auf die unterste Messlatte, und trotzdem wurde Sodom vernichtet? Wenn die Bibel sagt, es sind wenige, das sind die Bilder im Alten Testament, wie wir diese wenige verstehen. Es sind wirklich wenige, die ins Leben kommen. Im Vergleich zu denen, die verloren gehen. Lot hat niemanden gezwungen. Er wurde denen nicht aufsässig oder irgendwie sowas. Es gab keinen Erfolg, ja, aber er hat sie nicht an die Haare gepackt und einfach mal rausgeschleppt. Wir können niemanden zu Jesus hintreten. Das geht nicht. Wir können die Botschaft sagen, wir können die Botschaft ausleben. Was aber derjenige damit macht, der muss vor Gott Rechenschaft ablegen. Wir werden alle vor Gott Rechenschaft ablegen. Nach unserem Zeugnis hin, wenn wir gerechtfertigt werden, nach unserem Zeugnis hin, werden wir verdammt werden. Da gibt es keinen, der Fürsprache hält. Wir werden vor Gott alleine dastehen. Und er wird fragen. Nach Matthäus 7 wird er eine Frage stellen. Hast du den Willen Gottes in deinem Leben getan? Ja oder nein? Lot hat angefangen, noch am Schluss, ich will es mal in Jesu Worten ausdrücken, die Perlen vor die Säue geworfen. Es hat nichts gebracht, die Leute haben sogar gelacht. Und es gebührt viel Weisheit, damit wir erkennen, was wir sagen, wann wir es sagen und wann wir sagen, weißt du was? Ich habe es euch gesagt, wie ein Paulus, ich gehe jetzt zu den Heiden. Das müssen wir einfach die Weisheit wissen. Ich habe bei meiner Schwester zum Beispiel, bei meinem Vater, ich bete für sie, aber es bringt überhaupt nichts, mit ihnen zu reden. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Die werden wütend, leider bin ich nicht der Oberheilige, werde auch wütend und dann, ne? Aber was ich für sie tun kann, ich bete für sie, ich versuche ein gutes Zeugnis zu sein und wenn doch mal Situationen kommen, vielleicht ein bisschen sie aufmerksam zu machen. Wie ging es weiter? Lots Frau wurde ja mitgenommen. Ne? Und Lots Frau, ich finde es so interessant, in der Bibel wird sie ja eigentlich nochmal erwähnt, wobei es bei uns, Lots Frau ist ja so, ich weiß nicht, habt ihr mal eine Predigt gehört über Lots Frau? Ich habe noch nie eine gehört. Das ist so eine Randfigur, die man einmal kurz erwähnt, aber das war's schon. Ne? Aber sie ist eigentlich ein warnendes Beispiel. Schlagen wir mal auf, Lukas 17. Im Kontext geht es ja auch um die Endzeit, beziehungsweise um die Trübsalzeit. Und wir lesen die Verse 31 bis 33. Lukas 17, 31 bis 33. Wer an jenem Tag auf dem Dach ist und sein Gerät im Haus hat, der steige nicht hinab, um dasselbe zu holen. Ebenso, wer auf dem Feld ist, der kehre nicht wieder zurück. Und dann sagt der Herr, gedenkt an Lots Frau. Wer sein Leben zu retten sucht, der wird es verlieren. Und wer es verliert, der wird es erhalten. Gedenk an Lots Frau. Was hat denn die Frau gemacht? Ist das schlimm, nach hinten zu schauen? Hä? Wie oft schaue ich irgendwo hin? Es hieß ja, das Gebot, rennt, beeilt euch, sieh nicht zurück. Sie hat zurückgeschaut. Sie wurde zur Salzsäule. Und Jesus sagt, gedenkt an Lots Frau. Wer sein Leben zu retten sucht, wird es verlieren. In Lukas 9, 62 heißt es, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Jesus beschreibt jemanden, der will eigentlich diese Reise starten, legt die Hand an den Pflug und guckt doch zurück. Jesus sagt, so einer ist nicht tauglich. So einer ist Lots Frau. Zurückblicken. Warum ist das Zurückblicken so schlimm? Naja, ich würde mal sagen, so und so. Nach welcher Motivation blicken wir zurück? Wenn ich zurückblicke an mein früheres Leben ohne Gott oder in mein laues Leben, wo ich zwar Christ war, aber lau war, ich denke da zurück und sage, dass Gott mir da gnädig war, dass ich da rausgekommen bin. Ich danke Gott auf den Knien, dass er mich da rausgeholt hat. Ich glaube, dieses Zurückblicken ist ja was Positives, oder? Was ist, wenn ich aber zurückblicke und sage, das Saufen war schon schön. Die Drogen. Ist das wirklich so schlimm? Gibt es da einen Unterschied? Man kann zurückblicken, man kann zurückblicken. Aus welcher Motivation hat die Frau von Lot zurückgeblickt? Was ich verstehe, sie wollte in dieser Stadt bleiben. Sie hat die Sünden genossen. Interessant ist, sie wurde ja da gerettet, aber weil ihr Herz noch da hing, wurde sie gerichtet. Hast du dich das auch mal gefragt, seit du bei Jesus bist? War es damals nicht schöner? Bei den Zwiebeln in Ägypten? Schön, oder? Die Peitschen. Immer mal wieder. Wir gucken zurück und sagen, ja, damals war ich frei, konnte ich ja machen, was ich wollte. Super frei. Die Bibel sagt, ein Sklave der Sünde. Als wir uns bekehrt haben, sollten wir zurückschauen und Gott auf den Knien danken. Danke, dass du uns von da bewahrt hast. Und ich will nicht zurückschauen und das vermissen. Denn wenn unser Herz an dieser Welt hängt, so werden wir wie Lots Frau. Wir sind zwar gerettet, aber wenn wir nicht weiter auf das Kreuz schauen, werden wir auch zur Salzsäule. Wir können auch Judas aufschlagen. Da ist Sodom und Gomorra ein warnendes Beispiel. Judas, und zwar Vers 7, ich lese euch mal vor, wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese die Unzucht bis zum Äußersten trieben und an anderem Fleisch nachgingen, nun als warnendes Beispiel dastehen, indem sie die Strafe eines ewigen Feuers zu erleiden haben. Das warnendes Beispiel. Schaut mal, die Bibel sagt uns eigentlich, wir sind in Sodom. Wir alle. Wenn wir Jesus nicht haben, wir sind in Sodom. Wenn wir uns aber retten lassen, dann heißt es auch, in dieser Errettung zu verharren und nicht nach hinten zu schauen. Denn es heißt in Judas, bleiben wir mal da, in Vers 5, ich will euch aber daran erinnern, obgleich ihr dies ja schon wisst, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten errettet hat, das zweite Mal diejenigen vertilgte, die nicht glaubten. Also Gott hat schon die Israeliten gerettet, aber beim zweiten Mal, als sie nicht glaubten, hat er sie vertilgt. Lots Frau wurde ja vom Feuer gerettet, oder? Die wurde aus der Stadt gerettet. Aber sie hat zurückgeschaut. Sie wurde gerichtet, auch wenn das Feuer nicht kam. Und genau das dient auch für uns als warnendes Beispiel. Wenn Gott uns gerettet hat, sein Leben für uns gegeben hat, wir sollten nicht zurückschauen und das alte Leben in Vorzügen genießen und meinen, damals war es besser, als der Teufel noch mein Herr war. Lasst uns Sodom und Gomorra und die Beispiele, die dahinter stecken, wirklich in unserem Herzen tragen und uns bewusst werden, was das alles bedeutet. Was diese Bilder im Alten Testament, also sind ja wahre Geschichten, aber wir lernen ja daraus, was bedeutet Lots Frau? Was bedeutet Sodom und Gomorra, dass es ein warnendes Beispiel ist? Was bedeutet es, dass Gott damit Feuer gerichtet hat? Und was bedeutet es, dass Abraham, der Gerechte, niederfiel und betete für diese Menschen? Was bedeutet das? Retten lassen, Judas 5, und in der Errettung zu verharren. Lass uns Abraham als Beispiel nehmen. Lass uns auch Lot als Beispiel nehmen. Denn Lot hat nicht zurückgeschaut. Lot war, glaube ich, nicht der Perfekte. Ne, sag ich auch nicht. Aber er war gehorsam. Er glaubte den Gesandten und hat nicht zurückgeschaut. Denn in Sodom und Gomorra, da litt seine Seele vor diesen Sünden. Und ich behaupte mal was, er war sehr glücklich, als er da endlich draußen war. Lasst uns auch glücklich sein, dass wir aus Sodom draußen sind, und lasst uns nicht zurückblicken, sondern beten, Danke sagen und Fürbitte leisten für die Menschen, die noch in Sodom sind. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du so ein unendlich großer Gott bist. Du bist Abraham erschienen und das Erste, was Abraham macht, ist, dass er dir dient. Und ich wünsche es mir auch, dass wir auch diese Einstellung von Abraham haben und auch von Lot, dass wir dienen, wo du da bist und dass wir auch in der Gemeinde, wo du immer gegenwärtig bist, dass wir auch da dienen und dich preisen und loben dafür, dass du ein gerechter Gott bist. Herr Jesus, wir haben von Abraham gehört und auch von Lot und wie gerecht sie auch waren. Ich bitte dich, dass wir uns ein Beispiel an ihnen nehmen und beten für die Menschen, dass wir wissen, bei dir sind alle Dinge möglich und unsere Gebete kommen vor deinem Thron, sie gehen nicht bis zur Decke. Und Herr Jesus, du kannst alle Dinge wenden, wie du es willst, und hilfst deine Knechte und Diener, bitten dich darum. Bitte, errette so viele wie möglich, gebrauche uns als deine Werkzeuge und ob du nicht noch Buße schenkst. Herr Jesus, wir danken dir auch für die warnenden Beispiele, für Lots Frau und für Sodom und Gomorra. Lass uns auch das nicht vergessen, was es für dich gekostet hat, dass du auf die Erde gekommen bist und gestorben bist. Lass uns das immer in Ehren halten, dass wir nicht zurückblicken und dich preisen und loben in alle Ewigkeit. Amen. Amen.